Wir machen jetzt wieder den ganz gewaltigen Sprung um über 4000 Jahre zurück. Unser Herr war vor 2000 Jahren hier, aber Abrahams Geschichte ist nochmal 2000 Jahre älter. Was hat uns das heute noch zu sagen? Ich staune, wie aktuell das wird, wenn wir Gottes Wort studieren. Heute finden wir in Abraham, den wir jetzt schon ein bisschen näher kennen, als Hirte unter den Terebinden, so ganz gemütlich sitzend im Schatten seines Zeltes. Sarah stopft gerade die Wäsche und Abraham ist ganz gemächlich und gemütlich. Und auf einmal kommt da unten aus der Jordanebene einer hochgehechelt, macht so ein bisschen Staub und er selber ist schweißnass, stürzt dann dahin vor das Zelt. Vater Abraham, weißt du, was passiert ist? Und er ist völlig außer Atem. Es gab eine Schlacht da unten im Tal Siddim. Und zwar ein Koalitionsheer. Es waren 4 Könige. Und die haben da unten alles platt gemacht. Die haben Adama überfallen, Sodom, Gomorra, Zoar. Und was nicht nied- und nagelfest war, haben die mitgenommen. Die Habe, die Vorräte, alles mitgenommen. Und auch Lot, der war auch dabei. Seine ganze Familie und seine ganze Habe. Und der Abraham, daher unser Motto, was sagt er? Schön blöd von Lot, habe ich mir gleich gedacht. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Der hätte mal schön bei mir bleiben sollen. Steht nicht ganz so da in der Schrift. Aber wir wollen heute was dazu hören. Mitgehangen, mitgefangen, Kampf im verheißenen Land. Oder man könnte das Thema auch nennen, zwischen Sodom und Salem. Genau an diesem Scheideweg zwischen Sodom und Salem. Und ein Text aus dem Neuen Testament, der das Thema vielleicht sehr erhellt, ist aus dem Kolosserbrief. Und das passt sehr gut. Und lasst uns den mal gemeinsam lesen aus Kolosser 2. Kolosser 2, Abvers 6. Es ist sehr leicht gekürzt. Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, überströmend mit Danksagung. Seht zu, dass niemand euch als Beute wegführe nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt in ihm oder zur Fülle gebracht in ihm. Er ist das Haupt jeder Gewalt. Ich möchte jetzt ein bisschen was zu diesem Paradox hier sagen. Es ist eigenartig. Kolosser 2 sagt uns, wandelt, gewurzelt. Das geht ja gar nicht. Habt ihr schon mal Bäume spazieren sehen oder so? Wandelt, gewurzelt und warnt davor, passt auf, dass ihr nicht eine leichte Beute werdet, dass ihr weggerissen, weggeführt werdet. Aber das passt doch sehr gut zu unseren beiden Hauptgestalten heute, nämlich zu Abraham und zu Lot. Der Abraham, er lebt verwurzelt. Er wohnt unter Terebinden. Er ist einer, der seine Wurzeln in Gott hat. Aber der Lot, der wird tatsächlich als Beute weggeführt. Die beiden geben uns einen ganz idealen Anschauungsunterricht für diese Wahrheit. Es kam ein Entronnener, heißt es hier in 1. Mose 14, Vers 13. Es kam ein Entronnener und berichtete es Abraham dem, wie heißt es da? Abraham dem Hebräer. Das steht hier, glaube ich, zum ersten Mal. Das heißt, dem Wanderer, dem Pilger, dem, der unterwegs ist, dem Grenzüberschreiter. Und dieser Pilger, dieser Wanderer, der lebt trotzdem verwurzelt unter einer Terebinte. Und Lot, der sesshaft wurde, der sich etabliert hatte, der Sesshafte, der wird weggerissen. Das ist irgendwie ein Paradox. Der eine sitzt unter seiner Terebinte und der andere plötzlich unter einer Terrorbande. Oder wie wir eben gesungen haben, der eine ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und der andere, der wird wie Spreu weggeblasen, der Lot. Aber Abraham sagte mitnichten, schön blöd, habe ich mir gleich gedacht, sondern Abraham als Hirte, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, ob er ein paar Mistgabeln geholt hat oder ein paar Knüppel, und dann holt er alle seine Hausgeborenen, 318 Mann, also mehr als die Malachi-Konferenz, hat er mal eben zusammentrommeln können von seinen Leuten und noch ein paar Bündnispartner aus der Gegend. Und dann wagt er ein ganz verwegenes Husarenstück. Geschwister, habt ihr in eurer Gemeinde Leute, die so langsam auf Distanz gehen oder die sich in die Elemente der Welt verstrickt haben, die keine Zeit mehr haben für Gott oder keine Lust mehr auf Gemeinde, die irgendwie unter die Räder kommen? Naja, selber schuld. Das habe ich mir gleich gedacht, dass der so lau ist. Machst du es wie Abraham? Wirfst du alles in diese Waagschale und sagst, ich will diesen Bruder, diese Schwester gewinnen. Die muss ich doch da wieder irgendwie zurückholen. Das geht doch so nicht. Wie oft verpulvern wir Abende mit Filmen, mit Fernsehen, mit irgendeinem Hobby. Aber wann machen wir mal einen Besuch, der schon lange ansteht? Und versuchen, einen Bruder zu retten, zurückzukriegen. Der erste Johannesbrief sagt in Kapitel 3, Vers 16, wenn unser Herr sein Leben für uns dargelegt hat, Geschwister, dann sind wir doch schuldig, füreinander unser Leben einzusetzen. Unser Leben einzusetzen, wir setzen nicht mal eine Stunde Freizeit ein. Oder ein Telefonat oder ein Brief. Aber der Abraham, der macht das hier. Er setzt alles ein. Und damit wir uns vorstellen können, was Abraham hier geleistet hat, habe ich hier eine Karte. Also es kam eine Koalitionsarmee aus dem Norden, 4 gewaltige Könige aus Sinea, da oben aus Babylonien, hinunter in diese Jordanaue. Und sie unterwarfen dort 5 Könige. Da unten gab es einen Krieg. Und dann, den haben sie spielend gewonnen, dann ziehen diese Könige mit ihrer Beute wieder zurück und lagern da oben irgendwo vor Damaskus und denken, ja, das war's. Aber sie haben den Abraham nicht auf dem Schirm, denn der, als er die Nachricht hört, was vorgefallen ist, zieht von Hebron da hoch, überrascht dieses Lager als Hirte. Er ist ja kein ausgebildeter US Navy Seal oder sowas. Und dann, nach dieser Rettung Lots, kommt er zurück. Also es war schon eine enorme Reise. Ein gewaltiges Abenteuer mit so wenigen Leuten in so schlechter Ausrüstung. Aber jetzt nochmal anknüpfend an heute Vormittag von Alexander die Botschaft. Wie geriet denn der Lot überhaupt in diese Klemme? Wieso wurde er verschleppt und Abraham nicht? Abraham war doch auch reich. Aber der Lot hatte sich Stück um Stück angeglichen. Er wohnte jetzt dort unten in diesen Städten, die das Begehr dieser Könige aus dem Norden geweckt hatten. Lot hat sich verstrickt und hat damit die Elemente der Welt entfesselt. Er zog in diese völlig gottlose Gegend. Und er wird ein Teil dieser Gesellschaft. Und damit gerät er auch in diese Mühle der Machtpolitik. Er wird zerrieben zwischen diesen Zahnrädern dieser Kriegsmaschinerie. Ich dachte so an Eberhards Vortrag, Gummibandchristen. Der Lot, der hatte vielleicht sein Gummiband da oben noch immer so ein bisschen an Abrahams Altar festgemacht. Klar, ist ja meine Verwandtschaft, meine Onkel. Aber mal gucken, das Band reicht doch bestimmt bis da unten nach Gomorra. Ja, reicht, hält. Und der Abraham, der wird mich bestimmt wieder zurückziehen, wenn irgendwas passieren sollte. Vielleicht kommt auch daher sein Name Lot. Er ist ständig am Ausloten. Wie weit geht's noch? Es ist eigenartig, dass wir in der Geschichte von Abraham kaum historische Eckdaten geliefert bekommen, Es wird nicht groß Weltgeschichte geschrieben, außer hier in diesem Kapitel, Kapitel 14. Wenn ihr das aufschlagt, lesen wir von namentlichen Königen, von Ländern, von Städten. Es wird ein genaues historisches Bild gezeichnet. Aber interessant, Weltgeschichte scheint nur dann relevant zu sein, wenn sie in Berührung kommt mit Abraham. Dann ist es für Gottes Heilsgeschichte von Bedeutung. Dieser erste Weltkrieg hier oder diese Koalitionsschlacht, die ist nur erwähnt, weil sie mit diesem Patriarchen zusammenhängt. Nur das ist Gott wirklich wichtig, nicht die hohe Politik. Aber bei unserem Thema Kampf im verheißenen Land, habt ihr gemerkt, die Geschichte selber von Abrahams Schlacht, die wird fast nicht erwähnt. Wir lesen aber stattdessen von einer Begegnung mit einem König von Sodom. Und ich glaube, das ist der wahre Kriegsschauplatz. Und dazu den Bibeltext. Wir lesen jetzt aus 1. Mose 14 ein paar Auszüge, denn das Kapitel ist zu lang, um es vollständig zu lesen. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach, bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Damaskus. Und er brachte die ganze Habe zurück und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückkehrte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Shaveh. Was passiert jetzt? Abraham hat eine heiße Schlacht hinter sich. Stellt euch das mal vor. Er ist ja kein Kriegsheld, kein Soldat. Aber er hat es gewagt und er hat alles reingesetzt. Und der Überraschungskuh gelingt. Diese Heere werden geschlagen und verschwinden. Und der Abraham kommt zurück. Und ich stelle mir vor, der ist völlig fertig, der Abraham. So eine Aufregung in seinem Alter. Und die Strapazen, diese Kilometer. Und dann kommt plötzlich dieser König von Sodom, dessen Stadt gerade geschlagen war und dessen Habe jetzt gnädigerweise wieder zurückkommt. Und der König von Sodom sagte zu Abraham: Gib mir die Seelen, die Habe nimm für dich, das ist deine Kriegsbeute. Da sagte Abraham zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, Pünktchen, 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 das ist so eine hebräische Schwurformel, und den Rest muss man sich denken, nie und nimmer, nichts davon. Damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur, was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind. Okay, wir haben unterwegs was gegessen von den Vorräten, aber hier hast du den ganzen Plunder wieder. Wie kann der Abraham das machen? Würden wir nicht total schwach bei so einem Angebot? Da ist so ein unabgerufenes Erbe oder ja, du hast da eine riesen Gewinnchance, willst du das nicht haben? Wie kann der Abraham hier so dezidiert, so klar sein? Und wohlgemerkt, Abraham kommt gerade zurück von einer Schlacht, ist vielleicht noch leicht verwundet oder zerschlissen, hungrig, durstig. Und dann kommt dieser König und sagt: Hör mal, nimm dir das. Da kannst du was trinken, da von dem Champagner, oder hier, beiß da mal rein in die Dauerwürste. Los, Abraham, nimm dir das alles. Die Seelen für mich. Wenn wir diesen Text lesen, merken wir, diese Befreiungsaktion von Abraham war eine Kleinigkeit gegen das, was jetzt hier gerade stattfindet. Die Prüfung Abrahams war nicht militärischer Art, sondern materialistischer Art oder moralischer Art. Unsere Prüfungen heute, die wirklichen Kampfgebiete, sind nicht diese Auseinandersetzungen mit Blitz und Donner, sondern die liegen vielleicht ganz oft im Materiellen, im moralischen Bereich. So ähnlich sagt uns auch der Epheserbrief in Kapitel 6. Passt auf, wenn ihr diese ganze Waffenrüstung habt, wenn ihr gekämpft habt, dass ihr stehen könnt. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, immer noch stehen und widerstehen könnt. Und das sehen wir hier bei Abraham. Er hat diese Schlacht grandios gewonnen, aber jetzt kommt der wahre Kampf. Wie konnte der Abraham das leisten? Geschwister, habt ihr gesehen, dass da eben gerade so ein weißer Gorilla hier durchs Bild lief? Habt ihr gar nicht gemerkt? Ich muss euch das nochmal zeigen. Ach, Entschuldigung. Genau, hier. Und als er zurückkehrte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schaveh. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen. Wieso konnte Abraham so widerstehen? Ja, weil das hier noch stattfand. Melchisedek kam. Den habe ich euch eben unterschlagen. Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Eine merkwürdige Geschichte. Aber was bedeutet die für uns heutzutage? Es ist so mysteriös. Ich glaube, wir stehen ganz oft an einem entscheidenden Scheideweg, ohne es zu merken. Und der Abraham, der ahnte das auch nicht. Er kommt da zurück, da oben von Dan aus Damaskus, abgewetzt und hat diese Beute bei sich. Und dann kurz vor Salem kommen zwei Könige zeitgleich auf ihn zu. Der König von Salem und der König von Sodom. Und das hat Gott so arrangiert, genau so. Abraham ist gerade nicht in seiner gewohnten Hirtengemächlichkeit. Er ist müde, er ist erschöpft. Er ist abgelenkt, nicht so gewappnet wie vor der Aktion. Und jetzt kommt der König von Sodom genau da. Und kennt ihr das, Geschwister, dass ihr so oft auf dem falschen Fuß ertappt werdet? Kommt dir manches so ungelegen, wenn du gerade müde bist, abgekämpft? Erwischt dich manche Situation so richtig auf dem falschen Fuß? Stolperst du oft in Entscheidungssituationen und hättest doch gerne noch mal ein bisschen Bedenkzeit gehabt? Bist du gerade abgekämpft hier auf der Maleachi-Konferenz erschienen? Mir geht das oft so, ich gehe morgens ins Büro und will meine E-Mails erledigen. Und dann erledigen die E-Mails mich. Da gehen Stunden drauf. Und man fragt sich, was tut man hier eigentlich? Wir werden verwickelt in so Kleinkriege und stolpern oft in Versuchungen, die wir uns nicht bewusst machen. Stellt euch mal vor, der König von Sodom wäre gekommen, ohne dass der König von Salem vorher erschienen wäre. Ich glaube, das ist hier die Zentralaussage in diesem Text. Woher hatte Abraham diese Entschlossenheit? Ganz unvermittelt kommt hier eine hoheitsvolle Gestalt aus Salem, ein Priester, Melchisedek. Mysteriös. Was ist das? Was bedeutet das? Melchisedek war Priester Gottes des Höchsten. Moment mal, welcher Priester, von welcher Religion? Jemand hat mal gesagt, er war ein Autodidakt der Gotteserkenntnis. Wir müssen aber wissen, dass seit der Sintflut noch circa 150 Jahre Sem gemeinsam mit Abraham lebte, also ihre Biografien überschnitten sich noch 150 Jahre. Es gab also noch viele Gewährsleute aus der Zeit, die noch Noah, die noch Sem, Ham, Japhet persönlich kannten. Ich weiß nicht, ob sie Abraham begegnet sind, aber es gab noch ein Gottesbewusstsein. Das war noch klar. Und dieser Melchisedek, er kommt jetzt hier heraus und er kommt nicht, um die Waffen zu segnen. Er kommt auch nicht, um bei dem König von Sodom ein Grußwort zu sagen auf dem Christopher Street Day in Gomorra. Sondern was macht der Melchisedek? Er ist Priester Gottes des Höchsten und er kommt zu diesem einzelnen Mann, zu diesem Vater des Glaubens, zu Abraham, um ihn in diesem Moment zu unterstützen, um ihn zu segnen, um ihn zu stärken. Das ist unser Jesus. Ich will da ein bisschen ausholen. Der Melchisedek ist ein Erlkönig. Wisst ihr, was ein Erlkönig ist? Also ich meine nicht den von Johann Wolfgang von Goethe, wer reitet so spät noch durch Nacht und Wind, sondern Erlkönige, so bezeichnet man heute so Prototypen, die von der Presse auf der Piste erwischt werden. So Autos, die neu entwickelt wurden. Und dann werden die so ein bisschen verklebt und zugehangen und dann fahren die mal so ein bisschen über Land und werden Belastungstests unterworfen. Und ab und zu findet man mal so einen Erlkönig in der Zeitung. Da wurde wieder ein Erlkönig geknipst. Hier BMW hat wieder einen neuen Typ entwickelt oder VW hat was auf die Piste geschickt. Ich stamme aus dem Hunsrück und dort oben hat Opel Rüsselsheim eine Teststrecke. Und da sieht man schon mal Erlkönige. Ich war vor ein paar Wochen mit meinem Vater da spazieren und da sahen wir so einen Erlkönig. Und da fragt man sich, was verbirgt sich dahinter? Was ist das für eine Weiterentwicklung? Erlkönige sind nicht so leicht erkennbare Vorläufer von dem, was demnächst beabsichtigt ist. Und so kann man sagen, dieser Melchisedek ist ein Erlkönig. Gott zeigt uns hier, deutet was an, so stelle ich mir einen Priester vor. Und so wird einmal ein wahrer Priester kommen, nämlich mein Sohn, der für euch Priester wird. Zum Glück gab es da diesen Paparazzi, den Schreiber des Hebräerbriefs, der diesen Erlkönig enttarnt hat. Und ich finde es auffällig. Wo lesen wir in der Bibel von Melchisedek? Ganz am Anfang, 2, 3 Verse. Und wo dann? Genau, in der Mitte der Bibel, im Psalm 110, da taucht er plötzlich nochmal auf. Und wo dann nochmal? Und dann im Hebräerbrief, ganz am Ende der Schrift. Es ist wie so eine dezente Spur durch die Bibel gelegt. Hier erscheint er kurz dem Abraham ganz mysteriös. Dann lesen wir im Psalm 110, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Gott hat etwas geschworen, Gott hat einen Heilsplan entwickelt und den wird er vollenden. Und hier finden wir die erste Andeutung in der Geschichte von Abraham. Und darauf liegt das Augenmerk des Textes, auf diesem König von Salem, der Abraham entgegenkommt. Und dieser Melchisedek, er ist irgendwie eine Doppelbesetzung. Er ist sowohl König als auch Priester. Das, was man heute um jeden Preis zu vermeiden sucht, nämlich dass man Kirche und Staat trennt, das finden wir bei Melchisedek in Personalunion. Er ist König und Priester. Und genau das wird auch unseren Herrn kennzeichnen. So sagt Jesaja 9, unser Messias, unser Herr, sein Reich ist ein Reich, ein Königreich und es ist ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens. Und genau das ist Melchisedek. Er ist König der Gerechtigkeit, das bedeutet sein Name, und er ist König von Salem, von Friedensstadt oder Jerusalem. Ja. Gerechtigkeit ist immer die Grundlage des Friedens. Als wir hier ankamen, hat die Ido gesagt, dass sie richtig körperliche Schmerzen empfindet, wenn was Ungerechtes passiert. Ungerechtigkeit, so kann kein Friede sein. Wo was Ungerechtes passiert, da ist Krieg. Aber hier kommt ein Priester Gottes des Höchsten und der ist König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Wenn wir jetzt diese Geschichte ein bisschen auf uns beziehen, stehen wir nicht auch ganz oft in dieser Situation, es kommt irgendeine Versuchung an uns heran, eine Entscheidungssituation, ein kleiner geistlicher Krieg. Und dann treten zwei an uns heran. Einmal der Fürst dieser Welt mit seinen Angeboten, aber da kommt auch der König des Friedens, um uns zu stärken. Und ich finde das so bemerkenswert, dass Melchisedek hier drei Dinge gelingen bei Abraham. Als erstes sagt er etwas über Gott, was Abraham vielleicht so noch gar nicht kennt. Er sagt ihm, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten. Das finden wir zum ersten Mal, El Elyon, der Himmel und Erde geschaffen hat. Oder besser übersetzt müsste es heißen, der Himmel und Erde besitzt. Wie heißt es in eurer Übersetzung? Der Himmel und Erde besitzt? Geschaffen hat? Ich habe aber nachgeschaut. Hier steht im hebräischen Grundtext sowas wie erwerben, kaufen, loskaufen. Gesegnet seist du, Abraham, von Gott, der Himmel und Erde erwirbt, kauft. Gott hat sich längst aufgemacht, seine Schöpfung, seine gefallene Schöpfung zurückzugewinnen. Und das wird hier angedeutet in diesem Melchisedek. Gott hat einen Heilsplan. Und Abraham ist ein Mosaik oder ein wichtiges Werkzeug in diesem Plan. Durch dich soll dieser Segen kommen, Abraham. Du bist beteiligt in meinen Gedanken. Du bist Teil meines Plans. Gesegnet seist du von dem Gott, der Himmel und Erde erkauft. Abraham, weißt du, was Gott dir versprochen hat? Ich glaube, das war für Abraham eine unglaubliche Erquickung, endlich mal jemanden zu haben, mit dem er über Gott reden konnte. Also wenn er da unter der Orakelterebinte saß, da konnte man eigentlich nur theologische Streitgespräche haben oder so. Aber hier trifft er jemanden, der ihn segnet von Gott. Und der Melchisedek tut noch was. Er sagt, gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Ich glaube, hier hilft Melchisedek dem Abraham den Blick gerade zu rücken. Abraham, das war nicht dein militärisches Genie. Mach sowas nie wieder. Denk nicht, ich bin jetzt zur militärischen Nummer 1 hier aufgerückt. Ich könnte mir ganz Palästina hier unterwerfen oder Kanaan. Vielleicht ist das die Masche, wie ich dieses Land hier ererbe. Auf in den Heiligen Krieg. Melchisedek zeigt ihm, Gott hat es dir in die Hand gegeben. Werden nicht vermessen. Sei nicht selbstgefällig stolz. Mach nicht den Fehler, den 1000 Jahre später der Gideon tun wird. Der hat auch mit so wenigen Leuten so einen Sieg errungen. Aber das wurde Gideon zu einem Fallstrick. Mehr und mehr. Abraham, bleib demütig. Gott hat Pläne mit dir, aber bleib bitte demütig, damit er sie an dir vollenden kann. Und der Melchisedek tut noch was. Er segnet den Abraham nicht nur mit Worten, sondern auch mit einer Tat, mit einer Geste. Er gibt ihm tatsächlich Brot und Wein. Der Abraham, der kommt von dieser Schlacht zurück und er bekommt ein bisschen Brot und einen Schluck Wein. Und ich glaube, für so einen Beduinen, für so einen nicht sesshaften wie Abraham, sind das Kostbarkeiten. Abraham konnte selber mühsam nur an Brot kommen. Er musste es kaufen. Wein konnte er selber nicht anbauen. Und das beides, diese kostbaren Dinge, gibt ihm hier Melchisedek. Es war eine unsagbare Erquickung für ihn. Ein Gruß aus einer anderen Welt. Gesegnet bist du, Abraham. Und ich glaube, Abraham spürt hier, Gottes Nähe, Gottes Wirklichkeit. Er sieht und schmeckt, wie freundlich der Herr zu ihm ist. Und er kam innerlich in die Verfassung, um jetzt gewappnet zu sein. Er hat gerade hier Brot und Wein mit Melchisedek gegessen. Und da steht schon der König von Sodom und klopft. Hallo Abraham, du, ich habe dir da ein Angebot zu machen. Wie hilft uns Gott, verführerischen Angeboten zu widerstehen? Ich habe vor einigen Wochen in Siegen einen Vortrag gehalten über das Thema Saat und Ernte. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was irgendein Mensch sät, das wird er ernten. Und ich habe gepredigt über Geist und Fleisch. Sät nicht auf das Fleisch, sät auf den Geist. Und dann habe ich mich dort in Siegen verabschiedet und will nach Hause fahren. Und bin auf der Autobahn und dann will ich mal austreten und an so einem kleinen Parkplatz halte ich an. Und dann mache ich auch noch meinen Automülleimer leer, gehe auf die Mülltonne zu. Und Geschwister, plötzlich durchschoss mich der Gedanke, Andreas, wenn du jetzt die Mülltonne aufmachst und da läge so ein Männermagazin drin, irgend so ein Pornoheft, was würdest du tun, wenn dich keiner sieht? Und dann habe ich diese Mülltonne aufgemacht. Und was meint ihr, was da lag? Ich bin echt weinend auf die Knie gefallen. Da lag eine Wuppertaler Studienbibel in dieser Mülltonne drin, obendrauf. Und ich habe geweint und gesagt, mein Melchisedek macht mich satt. Mein Herr will mich in volles Genüge führen, was wir am Anfang gelesen haben in Kolosser 2. Seid überreich in Danksagung, denn ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Er möchte uns satt machen, damit wir den Versuchungen dieser Welt widerstehen können. Er möchte im richtigen Moment dazwischen kommen. Er will mit der Versuchung den Ausweg schaffen. Ich finde es so auffällig, wie dieser König von Sodom hier auftritt. Also Abraham, die Sache ist klar. Du nimmst den Besitz und ich nehme die Menschen. Okay? Irgendwie erinnert mich dieser König von Sodom an Gaddafi. Sein Getue und sein Gedröhne hier. Also das machen wir so und ich weiß, wo es lang geht. Du, der hat nichts mehr zu melden. Dieser König von Sodom, der ist ein besiegter, geschlagener König, dem alles geraubt wurde, der unterworfen ist. Und er spuckt hier Töne, als hätte er Abraham was anzubieten. Der Beraubte, der Besiegte tut so, als hätte er die volle Vollmacht und Verfügungsgewalt. Und das ist der Satan, der Gott dieser Welt. Er führt unseren Herrn auf diesen Berg und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und sagt, du, das gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst. Er verlangt dafür den Preis unserer Seele. Gib mir die Seelen. Satan versucht uns mit vergänglichen Spielzeugen abzulenken, um die Seele in den Griff zu bekommen. Er schüttet uns zu mit Materialismus, mit Neuerungen, mit Technik, mit Besitz, mit Habe, mit Habe, mit Habe. Es ist ein Schachzug, ne? Er sagt, pass auf, nimm du die Steuern und gib mir die Steuerzahler. Nimm du die Eier, gib mir die Hennen. Das ist ja das, was der König hier sagt. Er ist klug, er ist gerissen. Und der Abraham, der sagt dann, Bera, das ist ein nettes Angebot. Also mir ist da bei diesem Krieg, ist mir ein Schuhriemen gerissen und dann ist mir noch so eine Naht aufgeplatzt. Hättest du vielleicht mal noch einen Faden für mich? Da wäre ich dir schon ganz dankbar. Nee, der Abraham, der sagt, ich hebe meine Hand auf zu dem Gott, der Himmel und Erde besitzt. Dem gehört alles. Dem gehöre ich. Ich brauche von dir gar nichts. Weder einen Faden noch einen Schuhriemen. Ich habe was Besseres. Ich habe eine kostbare Gemeinschaft. Ich wohne in Hebron, das heißt Gemeinschaft. Mamre heißt, glaube ich, Fettigkeit. Ich bin satt. Ich brauche nicht deinen Faden, deinen Schuhriemen. Danke. Mein Bedarf ist gedeckt. Meine Sehnsucht ist gestillt. An seiner Fülle habe ich genug. Was mich an diesem Text hier bewegt hat, ist die Beobachtung. Im Neuen Testament sagt unser Herr manchmal, wenn er jemanden geheilt hat, du geh hin, zeig dich den Priestern. Geh hin, zeig dich den Priestern. Die sollen dann feststellen, ob du gesund geworden bist. Man ging zu den Priestern. Die hatten so ihre Behörde, ihren Tempel. Da musste man hingehen. Und sie hatten ihre Öffnungszeiten, ihre Sprechstunden. Aber unser Hohepriester, er ist entgegenkommend. Der Melchisedek kommt Abraham entgegen. So heißt es hier dreimal in der Bibel wörtlich. Er ist entgegenkommend. Er kommt, um uns beizustehen in kniffligen Zeiten, um uns satt zu machen. Geschwister, ist euch auch das Abendmahl eine Stärkung, heilig zu leben, Versuchungen zu widerstehen? Ich bin so dankbar dafür, dass wir jede Woche das Brot brechen, denn es hat tatsächlich diesen Effekt. Prüft euch doch selbst. Wie steht's denn um dich? Wie steht's denn um deine geistliche Gesundheit? Duldest du Sünde in deinem Leben? Tu, dann räum das aus. Ich finde da so einen Segen, dass der Herr uns das verordnet hat, dieses Brot, diesen Wein als Wegzehrung für Pilger nah bei ihm zu bleiben. Wir kommen zum Schluss. Der König von Sodom sagte, du nimm die Habe, Abraham, ich nehme die Seelen mit. Wie ist denn die Kiste ausgegangen? Wer nahm denn die Seelen mit? Wisst ihr das? Ja, aber wo sind die Leute jetzt hingegangen? Haben die gesagt, Abraham, du bist unser Befreier. Wir ziehen nie wieder da unten ein, da in dieses Krisengebiet. Wir bleiben jetzt da oben bei dir, bei den Zelten, wo es friedlich ist. Und Abraham, du scheinst Gott zu kennen. Wir bleiben bei dir, Abraham. Die sind alle wieder in Sodom eingezogen, alle Mann. Und Lot ist einen Augenblick hin und her gerissen. Puh, das war jetzt natürlich eine Eskapade, du liebe Zeit. Das hätte böse ausgehen können. Ich glaube, ich bleibe besser bei meinem Onkel Abraham. Und dann zupft ihn so seine Frau im Ärmel. Lot, was meinst du, wie es wohl bei uns im Wohnzimmer aussieht? Was haben die da übrig gelassen? Steht unser Sodom-Sofa noch? Du, komm, wir gehen mal gucken, wie es aussieht. Hoffentlich haben die ihn da nicht vandaliert und alles angesteckt. Los, Lot, komm. Ich glaube, es wäre besser, wir bleiben hier bei Abraham. Hat der fließend Wasser? Los, komm nach Sodom. Und dann kehrt er an seinen altgewohnten Platz zurück. Lot verändert sich kein Stück durch diese Geschichte, sondern er bleibt in Sodom wohnen. Wahrscheinlich noch fester denn je zuvor. Wir lesen, dass er noch seine Familie geheiratet hat. Seine Kinder fanden dort Männer. Er kehrt einfach an den altgewohnten Platz zurück. Abraham wird durch diese Geschichte verändert. Wir finden nach dieser Begegnung mit Melchisedek, dass Abraham königlicher und priesterlicher wurde. Später mal in Kapitel 23 sagen die Kinder hier zu ihm, du bist ein Fürst Gottes. Du, der Melchisedek hat so ein bisschen auf dich abgefärbt. Du bist königlich. Und wir finden ihn in 1. Mose 19, wie er bittet, wie er einsteht, wie er priesterlich betet für die Gerechten in der Stadt Sodom, für seinen Neffen Lot. Abraham wurde königlicher und priesterlicher, Lot kein Stück. Lot geht unverändert wieder zurück an seinen Ausgangsort. Macht dich so eine Maleachi-Tagung irgendwie königlicher oder priesterlicher? Veränderst du dich? Bleibst du derselbe, wenn du nach Hause kommst, der alte Materialist, gehen wir zurück zur Tagesordnung, zum alten Trott, wie Wolfgang im ersten Vortrag sagte. Sodom bekam letztendlich die Seelen. Das ist krass. Lot überstand diesen kriegerischen Konflikt ziemlich ungeschoren. Er kam wieder zurück, bekam sogar seinen Hausrat wieder in die Wohnung gestellt. Die äußere Gewalt, die hat er ganz gut überstanden, diese Verfolgungszeit. Aber wir werden noch hören, den inneren Verfall, die moralische Verkommenheit, die Verführung, der ist er erlegen, zumindest seine Familie. Kapitel 14 kommt Lot noch ganz ungeschoren davon. Kapitel 19, da holt ihn kein Abraham mehr raus. Da muss Gott selbst Engel schicken, die den Lot da rauszerren aus dem Feuer. Geschwister, ich glaube auch, wir unterliegen einer starken Erosion. Alexander hat es eben betont. Eine Generation vor uns, die würde Entsetzen äußern über unsere Umwelt, vielleicht auch über unsere persönlichen Lebensgestaltung. Erosion durch Television vielleicht. Was ist für uns schon so normal geworden? Und das ist ja auch irgendwie forciert. In allen Medien wird uns Sodom als Normalität verkauft. Lasst uns verwurzelt wohnen unter den Terebinden Mamres in Hebron, in der Gemeinschaft mit Gott. Lass uns auf den König von Salem hören. Lass uns satt werden an seinen Gaben. Sagen, Herr Jesus, wenn ich dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Orientier dich Richtung Salem, nicht nach Sodom. Vielleicht zum Schluss den Gedanken, macht es wie der Daniel, Daniel 6, Vers 11. Daniel hatte ein Fenster Richtung Salem, stets geöffnet. Dreimal am Tag hat er dahin sich nochmal ausgerichtet, orientiert. Da soll meine Energie hingehen, da ist mein Zuhause, dafür lebe ich. Und dann können wir den Versuchungen der Welt widerstehen. Amen.